Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit war ich mit einer Gruppe aus meiner alten Gemeinde auf einer Lutherfahrt in Eisleben, Wittenberg, Erfurt, Eisenach. Also es war eine schöne Fahrt, wir haben viel gesehen, viel erlebt, gelernt, hatten eine wunderbare Gemeinschaft untereinander, einfach gut. Und am letzten Tag hatten wir ein Hotel mit Blick auf die Wartburg. Und zu Besuch war Bischof Laich, der in Eisenach wohnt und der vor einiger Zeit auch mal hier bei uns in Bremen auf der Glaubenskonferenz dabei gewesen ist. Und er hat uns berichtet über die geistliche Entwicklung in der Kirche vor und nach der Wende in der DDR. Das war hochinteressant. Von kompetenter Stelle aus den neuen Bundesländern zu hören, wie es um die Kirche bestellt ist. Das kann ich jetzt nicht alles im Einzelnen nacherzählen. Und geradezu sensationell war sein Resümee. Die alten Strukturen der Kirche greifen nicht mehr. Die Zukunft der Kirche wird die Gemeindekirche sein. Da schlug mein Herz höher. Das versuchen wir schon lange zu leben. Aber genauso klar war auch, die Veränderung der Struktur bringt es nicht, wenn nicht die ganze Gemeinde erneuert wird. Geistlich erneuert. Erweckung, das ist der Fachausdruck dafür, können wir uns gleich mitmerken. Erweckung. Der Bibeltext, der unserer Predigt hier heute zugrunde liegt, spricht zunächst die Ältesten an. Aber eine erneuerte Gemeinde besteht nicht nur aus erneuerten Pastoren und Kirchenvorstehern, aus denen auch, natürlich. Eine erneuerte Gemeinde besteht aus erneuerten Christen, die einen Blick für die Gemeinde haben und die für ihre Aufgaben in dieser Welt ebenfalls den Blick haben. Und die Bibel nennt den guten Hirten den Erzhirten Jesus. Wir sind seine Herde, um die er sich kümmert, aber wir sollen nicht dumpf und blökend hinter ihm hertrotten. Nein, er will aus uns Schafen Hirtenhelfer machen. Das ist ein Sprung, was? Vom Schaf zum Hirtenhelfer. Oh Wunder, das kann aber auch nur er, dieses Wunder tun. Aber er macht das und dafür gibt er uns 4 goldene Regeln und die haben es in sich. Und wer sich als Christ nicht daran hält, der bleibt ein Schaf. Er wird nie ein Hirtenhelfer. Er verweigert sich also dem, was Gott mit uns machen will. Und ich lese uns jetzt den Predigtext aus 1. Petrus 5, die Verse 2 bis 5 und wir stehen vor Gottes Wort auf. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und nun öffne uns, Herr, dein Wort und sprich du nun bitte selbst zu uns. Amen. Die goldene Regel Nummer 1 heißt, weidet. Weidet. Ich glaube, ich habe die folgende Geschichte schon mal erzählt, ich weiß aber nicht mehr wo. Also falls ihr sie schon kennt, dann dürft ihr einen Augenblick weghören. Aber dann schaltet euch schnell wieder ein im Zuhören. Ich bin mit einer Touristengruppe in Israel und unser Führer zeigt uns die Schönheiten der Natur, der Landschaft in den judäischen Bergen und er erläutert auch dann die Tradition der Schafe, von denen wir ja genügend gesehen haben und die Tradition der Hirten. Und sagt dann, dass der Hirte nicht hinter der Schafherde hergeht, sondern vorher und die Schafe dann dem Hirten folgen. Und während er so redet, da sehen wir Touristen einen Beduin, der gerade eine kleine Herde mit einem Stab vor sich hertrieb. Und spitzbübisch wie wir sind, haben wir natürlich unserem Guide gleich diese Szene gezeigt und ihn gefragt, was das denn soll, das sagst du doch was ganz anderes, als der Hirte, der vorwegläuft und die Herde hinter ihm her. Und unser Guide ließ sofort den Bus stoppen, rannte über das Feld und redete heftig auf den Treiber ein. Dann kehrte er lachend zurück. Ich habe eben mit dem Mann gesprochen. Es ist nicht der Hirte, es ist der Schlachter. Ja, so kleine Dinge kann man erleben, wenn man nach Israel fährt, unter anderem. Weidet die Herde. Nicht treibt die Herde Gottes, so wie der gute Hirte, der auch nicht hinterherging und drohte, sondern er ging voraus bis zum Kreuz und sagt, folgt mir nach. Seid ihr noch Hirten, die vorangehen, oder Treiber, die hinterher maulen? Und ihr, die ihr geistlich Druck macht, weil es nur unter Druck zu Lebensentscheidungen kommen könne, seid ihr noch Hirten, die vorangehen, oder Treiber, die dahinterher fuchteln? Weiden heißt vorausgehen. Das meint zum einen den Weg zeigen. Weltreligionen üben ja im Augenblick eine ungeheure Faszination aus. Und überall liest man vom Buddhismus und Islam natürlich sowieso. Und manche Verlautbarung bewegt sich auf dem theologischen Niveau des unsinnigen Zweiteilers Jude, Christ und Hottentott. Wir glauben all an einen Gott. Tja, so ein Quatsch. Und so bieten Gurus aller Schattierung einen heiligen, leuchtenden Pfad zum Heil an. Aber alle diese Heilswege sind Holzwege. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg. So haben wir es hier hinten an der Wand stehen. Sagt Jesus mit Absolutheitsanspruch. Keiner kann nach seiner Fasson selig werden. Weiden heißt vorangehen. Das meint zum anderen auf die Weide führen. In der Wüste wächst nichts. Ohne Wasser gibt es nichts. Der Tod weidet sie, sagt der Psalmist. Bei uns in Deutschland und Europa fällt der Grundwasserspiegel christlichen Denkens immer schneller. Gerade der lauter werdende Ruf nach Werten und Normen macht es ganz deutlich, die Versteppung unserer Gesellschaft. Ethische Maßstäbe sind verdorrt wie das Grün in der Wüste. Und nun könnte ich ja versuchen, mit Spaten und Hacke die Wüste in einen blühenden Garten zu verwandeln, damit meine Schafe wieder Futter bekommen, aber sie würden darüber nur elendig verenden. Ich könnte auch daran denken, mit ihnen das einfache Leben einzuüben, damit sie dem Leidensdruck besser gewachsen sind, aber sie würden nicht heil davonkommen. Ich könnte mit ihnen Weideprobleme diskutieren, aber Diskussionen sind kein Ersatz für die grüne Weide. Weiden heißt vorangehen. Das meint auch nicht zu schnell vorauseilen. Ohne Rast und Ruhe sind viele unterwegs, um immer noch Besseres zu entdecken. Wie viel geistlichen Tourismus gibt es auch hier in Bremen? Und mich beunruhigt die Unruhe mancher Leute, die suchen in TC die Meditation, in Chicago den Gemeindeaufbau und aus Seoul die Power. Jesus hat gesagt, ruht ein wenig und damit seinen Leuten Ruhepausen verordnet. Eine Schafherde ist nicht für den Galopp gebaut. Vielleicht bringen uns auch deshalb die ständig wechselnden Programme so wenig, weil wir uns nicht mehr die Zeit nehmen, mal ein Programm mit langem Atem durchzuziehen. Weiden heißt vorangehen, das meint schlicht und einfach zum Wort Gottes führen, zur Heiligen Schrift, die Bibel lieb machen. Gemeinsam darin lesen und ihr in ihr heimisch werden und nach ihr leben. Das war die goldene Regel Nummer 1. Weidet. Jetzt kommt die goldene Regel Nummer 2. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Achtet auf sie. Ich habe gehört, es gibt alle möglichen Arten von Schafen. Deutsche Heidschnucken, französische Merino-Schafe, persische Karakullämmer. Das habe ich aber jetzt gelesen, ich kenne die nicht. Aber ich denke, die Schafe gleichen sich alle. Ein Profil ist ihnen nicht angeboren. In ihrer Gattung sind sie sich alle gleich. Jedes hat vier Beine, trägt sein Wollkleid und wird über den gleichen Kamm geschoren. Hauptsache, die Menge stimmt. Auf dieser Wiese werden 500 gezählt, da drüben 800 und da drüben dann sogar 1200. Der Weltbestand soll sich auf über 1 Milliarde Stück belaufen. Wen kratzt schon das schwache Lamm? Wen kümmert schon ein lahmendes Muttertier? Wer kennt den alten Hammel? Weg damit, sagt der schlechte Hirte. Zahlen sind es, Nummern sind es, Ziffern. Was soll das Einzelschaf, wenn es um eine Schafherde geht? Aber der gute Hirte denkt umgekehrt. Erst wenn das Kleine seinen Platz hat, können auch die Großen stehen bleiben. Erst wenn das Kranke seine Pflege hat, können auch die Gesunden Pflege erwarten. Erst wenn der Alte seine Hilfe hat, können auch die Jungen auf Hilfe hoffen. Wirtschaftlich ist das nicht, aber barmherzig. Und deshalb nimmt er das Lamm auf den Arm, pflegt das Muttertier und steht dem Hammel bei. Ich will euch tragen. Auch Menschen sehen sich ähnlich. Das Profil ist ihnen nicht angeboren. In der Gattung Mensch sind wir uns alle gleich. Jeder hat zwei Beine, jeder trägt sein Kleid, jeder wird letztlich über den Kamm des Todes geschoren. Nicht umsonst wird von einer Massengesellschaft gesprochen. An diesem Ort werden 50.000 gezählt, dort 80.000, da drüben sogar 5 Millionen und die Weltbevölkerung beläuft sich zurzeit auf ca. 8 Milliarden Menschen. Wem geht das ungeborene Leben noch nah? Weg damit, wenn es nicht erwünscht ist. Wen kümmert schon der kranke Kollege? Weg damit zur Rehabilitation, wenn er Therapie braucht. Wer kennt schon den alten Nachbarn? Weg damit ins Seniorenheim, wenn die Kinder sich nicht nach ihm umdrehen und schauen. Wegwerfgesellschaft, auch in dieser Beziehung. Was soll uns der Einzelne, wenn es um die Vielen geht? Jesus denkt anders. Er nimmt den Dreckspatz auf den Arm. Er beugt sich über den Gelähmten. Er steht am alten Bett und gebietet dem Fieber. Gott sei Dank gibt es eine Institution, bei der es nicht nach unserer Wirtschaftlichkeit geht, nicht nach unserer Nützlichkeit, Tüchtigkeit oder Gesundheit, sondern einzig und allein nach seiner Barmherzigkeit. Und ob es dann die widerspenstigen Kids sind oder die ausgeflippten Teenies, für alle gilt, ich habe dich lieb. Deshalb achtet mehr auf die Schwächeren, die mit ihren mittelmäßigen Zeugnissen keine Stelle bekommen. Tausende sind stellenlos und fühlen sich total überflüssig. Heinrich Heine meint, am besten wäre, nicht geboren zu sein. Wenn sie bei uns nicht wertgeachtet werden, wo denn sonst? Achtet mehr auf die Schwierigen, die Aufmüpfigen, die Unangenehmen. Kurzum, achtet auf den Einzelnen. Wir sind auf die Vielen orientiert. 2000 bei der christlichen Rocknacht, 20.000 beim Christevil, 120.000 beim Kirchentag. Nichts dagegen. Wir brauchen Highlights in der Arbeit und Schlagzeilen für EPD und IDEA. Aber im Himmel werden nicht Massenchöre zur Kenntnis genommen, sondern gerade auch die Melodie, Liebster Jesu, wir sind vier. Vier. Unser Einsatz will keinen Mut zur kleinen Zahl, aber Liebe zur Einzahl. Achtet darauf. Die goldene Regel Nummer 3, die heißt, seid demütig. Demütig, tja. Vor der Demut steht, ja was denn? Was steht vor der Demut? Ich würde sagen, vor der Demut steht nicht der Individualismus, sondern vor der Demut steht der Mut, der Mut. Und Demut ist etwas ganz, ganz Schwieriges, wenn man die Demut nicht hat. Haltet fest an der Demut. Genauer heißt es, umknotet euch. Umkleidet euch, legt euch Demut um. sowie die Berufskleidung eines Polizisten die grüne Uniform ist, bei einem Monteur die grüne Uniform, beim Monteur der blaue Overall und beim Konzertgeiger der schwarze Frack. So ist es bei dem Hirten der weite Umhang aus strapazierfähigem Loden. Ein Hirte im grauen Nadelstreifenanzug ist schwer vorstellbar. Auch ein Sportsakko würde ihm nicht stehen. Der weite Mantel ist die passende Kleidung für Wind und Wetter. Auch unser Herr Jesus Christus hat diese Berufskleidung getragen. Jesus kam nicht im nerzbesetzten Königsmantel. Er machte sich nicht im piekfeinen Herrenkleid an die Arbeit. Ich bin unter euch wie ein Diener, sagt er. Und beim letzten Mal knotete er sich einen Sklavenschurz um, holte Wasser, kniete nieder und wusch seinen Leuten die Füße. Damit hat er gezeigt, was Demut ist. Demut. Demut ist nicht Unterwürfigkeit, ist nicht Halbherzigkeit. Demut ist nicht Rückgratlosigkeit. Was für unselige Missverständnisse, die gen Himmel schreien. In dem Wort Demut steckt das Wort Mut. Es gibt wenig Dinge in der Welt, zu denen man so viel Mut braucht, wie zur Demut. Christliche Hochmut kennen wir alle. Überheblichkeit. Wir sind die Besten. Wir wissen es am besten. Wir können es am besten. Und die Bibel sagt dazu, wer hochstehe, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Demut kommt aus der Liebe. Aus der Liebe zu dem Nächsten. Hochmut kommt aus Egoismus. Da können wir noch so gut sein, da können wir die Kirche noch so voll haben und die anderen nicht. Trotz alledem, wenn unsere Demut nicht aus der Liebe kommt, dann ist sie nichts wert. Demut ist Mut zum Dienen, der Mut für andere da zu sein, auch Unangenehme zu ertragen, der Mut für den steinigen Weg. Wie hat der knurrige Fischer Knutzen in Alfred Anders Novelle Sansibar und der letzte Grund. Was hat er geantwortet, als er gefragt wurde, warum er im Dritten Reich einem armen Teufel geholfen habe, nach Schweden zu entkommen? Weil es sonst stinklangweilig wird in meinem Leben, weil ich mir den Mut zum Dienen nicht nehmen lasse. Das war seine Antwort. Erinnern wir uns an Petrus selbst. Schmählich hatte er im Hof des hohepriesterlichen Palastes seinen Herrn verleugnet. Aber sein Herr nahm ihn wieder an und stattete ihn mit dem Auftrag aus, weide meine Schafe. Und so wurde er zum ersten Hirtenhelfer von Jesus. Er war ein Versager gewesen, aber nun war er gedemütigt worden. Und weil er ein Demütiger geworden war, hatte der Herr ihm Gnade geschenkt. Nun war er kein Versager mehr, sondern ein begnadeter Versager. Kleiner Unterschied, ne? Er war kein Versager mehr, sondern ein begnadeter Versager. Wir sollen nicht mehr sein wollen als Petrus. Und der Bischof Hans von Kieler sagte einmal, seine Leute fallen weniger durch ihren Glanz auf, als durch die Art, wie sie mit ihrem Scheitern umgehen. Also, nachdenken über Mut. Und wenn wir den Mut haben für unseren Dienst, dann werden wir viel Hochmut sehen und dem Hochmut begegnen. Und ich erinnere mich an eine Umfrage in Berlin, in einem Kirchenkreis in Berlin. Da waren weniger Leute in den Gottesdiensten, man hat das alles zusammengezählt, als die Kirche hauptamtliche Mitarbeiter hat. Hochmut ist das. Ich erwarte nichts vom Gottesdienst. Ich erwarte nur mein Gehalt von der Kirche. Aber ich erwarte nichts vom Gottesdienst. Und dann werden wir auch vielen begegnen, die meinen, wir sollen uns nicht in ihre Privatsachen einmischen. Da war in Münster jetzt, nicht jetzt Münster mit dem furchtbaren Attentat vom Kippenkerl, sondern wenige Wochen vorher ein Marsch fürs Leben. 150 Personen haben sich daran beteiligt. 750 haben dagegen demonstriert. 150 für das Leben, 750 gegen das Leben. Da waren alle Parteien und Verbände mit Ausnahme der CDU dabei. Das soll jetzt keine Reklame für die CDU sein, aber so war das. Und da heißt es dann ganz einfach, mein Bauch gehört mir. Oder hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Tja, und wenn wir uns mit Mut beschäftigen, dann werden wir auch viel Kleinmut finden. Kleinmut. Wo man meint, mit Europa ist es sowieso vorbei. Hopf und Malz verloren. Wir können zwar noch ein paar Raketen abschießen, aber sonst? Wo ist es denn in Europa besser als hier bei uns? Europa wird immer entchristlicher, immer mehr. Was sind denn die Werte des Westens? Und aus diesen Hochmut, Unmut und Kleinmut gibt es nur eine Antwort, nur einen Ausweg, die Demut. Denn nur den Demütigen gibt Gott Gnade. Jetzt sind wir bei der Regel Nummer 4. Wartet, die Belohnung kommt. Wartet, die Belohnung kommt. Ihr werdet die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen, auch wenn vorher betont wird, dass dieser Dienst, den wir tun sollen, nicht um schändlichen Gewinns getan werden soll. Schändlich. Die Bezahlung wird nicht ersatzlos gestrichen. Zahltag ist angesagt. Nun kann die Entlohnung ja nicht darin bestehen, dass für jede Arbeitsstunde 10 oder 15 Euro ausgezahlt wird oder entsprechend mehr. Dieser Herr zahlt nicht in Euro, Dollar oder Schekel, sondern in unvergänglichen Kronen. Das ist die himmlische Währung, die keinen Kursschwankungen unterworfen ist. Und wer sie kennenlernen will, der schaue nicht nach Kaiser- und Königskronen, sondern nach der Krone des Erzhirten, Jesus. Sie ist nicht aus Gold gearbeitet. Sie ist nicht aus Silber getrieben. Sie ist nicht mit Edelsteinen besetzt. Die Krone des Hirten ist die Dornenkrone. Und eine andere können wir nicht erwarten. Das Material, mit dem er krönen will, ist dornig. Aber unter seiner Hand verwandelt es sich zum unvergänglichen Schmuck. Und so kommt es, dass unsere Niederlagen und Enttäuschungen, unsere Rückschläge, die wir erleben, goldenes Material der Krone werden. Nichts ist so dornig, als dass es nicht zum goldenen Material werden könnte. Die Wandlung der Dornen in die Krone ist der Hirtenlohn des Hirten. Spätestens dann, wenn dieser Herr wiederkommt, wird es auch dem Letzten dämmern, bei ihm geht keiner leer aus. Bei ihm wird nicht für ein Dankeschön gearbeitet. Bei ihm gibt es mehr Lohn, als man erwarten kann. Noch eine kleine Geschichte zum Schluss. Sie handelt von dem alten Schäfer, der nur selten in der Kirche auftaucht. Aber am Sonntag zum guten Hirten entschloss er sich, zusammen mit seinem Hund den Gottesdienst zu besuchen. Der Pfarrer predigte über Hesekiel 34, wo, wie wir ja alle wissen, es um die Hirten geht. Und stellte die Predigt unter das Thema, der gute Hirte bleibt bei seiner Herde. Prompt stand der Schäfer voll Verdruss auf und sagte zu seinem Hund, komm Phylax, das Sticheln geht schon wieder los. Er hatte es gründlich missverstanden. Verstehen wir es richtig? Der gute Hirte bleibt bei uns, damit wir beim Hirtendienst bleiben und wirklich sagen können, wir sind Gottes Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mit uns soll der Herr seine Gemeinde erneuern können. Wir wollen uns von ihm erneuern lassen, damit wir diese Erneuerung weitergeben können. Amen.